Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
Eine andere Perspektive rein.
Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen.
Also auch in unserem Konsumverhalten.
Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit.
Ich glaube, da verändert sich schon
ja,
was.
Ja, hallo, ich freue mich hier sein zu
dürfen. Ja, das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht.
Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Cool.
Genau, das Stichwort cool hatten wir gerade. Jetzt haben wir auf Aufnahme gedrückt. Wir sind in einer coolen Frauenrunde. Und zwar einmal mit Lisa Mammen-Anders und mit Marleen Dammann, beide vom DMK. Das ist das Deutsche Milchkontor. Herzlich willkommen in die Frauenrunde, ihr beide. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ja, hallo.
Schön, dass wir da sein ja. dürfen.
Lisa, ich weiß nicht, magst du mal anfangen und sagen, in welcher Rolle bist du beim DMK? Und wie kommt es, dass du der Einladung von Marleen auch gefolgt bist? Ich glaube, die hat dich ja auch so ein bisschen angezogen. Hat, ne, zu unserem Gespräch
ja,
heute.
Genau. Ja. Ja, total gerne. Genau, ich bin Lisa, ich bin beim DMK in der Unternehmensstrategie tätig und genau, habe da unterschiedliche Aufgaben, bin jetzt heute mit dabei. Das passt, denke ich, ganz gut zu deinem Podcast, weil wir auch über pflanzliche Produkte sprechen wollen, die wir als ja, Deutsches Milchkontor auch auf den Markt gebracht haben. Das, denke ich, ganz spannend ist, wie man als Molkerei dazu kommt, auf einmal in diesen pflanzlichen Markt einzusteigen.
Genau.
Und genau, da hat Marleen mich gefragt und da freue ich mich sehr drüber.
Sehr schön. Und Marleen, wir beide, kannst gleich mal sagen, woher wir uns kennen, aber vielleicht zu Beginn erstmal, wer bist du, welche Rolle hast du beim DMK und wie sind wir uns über den Weg gelaufen?
Ja, gerne. Danke für die Einladung, Katja. Wie du gesagt hast, ich bin Marleen und wie Lisa Mitarbeiterin bei DMK. Da arbeite ich ziemlich gerne, weil mit mir da zusammen passionierte Menschen arbeiten und ich da an dem Thema Nachhaltigkeit arbeiten kann. Das liegt mir am Herzen, weil ich unsere Lebensgrundlage erhalten will. Und bei DMK passt das ganz gut, weil ich weiß, dass Kühe keine Klimakiller sind und ich deswegen da ja, mich ganz gut einsetzen kann oder das zumindest versuche. Und so haben wir uns ja eigentlich auch kennengelernt, Katja. Da haben wir uns ja auch über Klima und Kühe ausgetauscht und schon die ein oder andere kontroverse Diskussion geführt, was den Impact jetzt früher auf das Klima und auf die Umwelt haben.
Genau, das war vor einigen Monaten, da waren wir beide auf dem Podium eingeladen bei I2B Next Level, einem beruflichen Netzwerk für junge Leute, da ging es um Purpose und Nachhaltigkeit und ich fand das ziemlich gut, Marleen, vielleicht so um die Blumen schon mal so in deine Richtung anerkennend auch zu geben, weil genau wie du gerade sagst, wir haben natürlich einen unterschiedlichen Blick auf dieses Thema Milchwirtschaft, bei euch ist es Dreh- und Angelpunkt eures Geschäftsmodells und deines Arbeitgebers einerseits, ich komme mehr von der veganen Ecke und von der Überlegung, na, jede Milchkuh, die wir weniger haben, ist eine gute Milchkuh so. Und trotzdem mögen wir beide miteinander ins Gespräch kommen und bleiben und sind offen so ein Stück für die Perspektive der anderen. Und ja, das, finde ich, ist eine super Grundlage, vielleicht auch so ein bisschen anregend durchaus für andere Personengruppen, die vielleicht noch ein bisschen stärker miteinander direkter ins Gespräch kommen könnten, sodass meine Vorstellung auch für unser Gespräch heute zu dritt die ist, dass wir da vielleicht ein bisschen zeigen können, wie das gehen kann.
Ja, da will ich vielleicht gerne direkt mal ergänzen, dass mir das deswegen auch wichtig war, dass wir zusammen sprechen, also dass Lisa eben auch damit zukommt, weil das, was du gesagt hast, zumindest auch meiner persönlichen Meinung entspricht und eben ja auch ganz gut zeigt, wie so ein traditionelles Unternehmen, was Milchwirtschaft betreibt, sich aber auch auf die veränderten Rahmenbedingungen, sag ich mal, einlässt.
Genau. Und das hört sich so an, Lisa, jetzt nach dem roten Teppich, der in deine Richtung ausgerollt wird. Du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen.
Ja.
Und auch wenn wir Marleen sagen hören, ihr seid ein klassisches, lang eingesessenes, ordentliches, würde man früher sagen, Großunternehmen durchaus, ja. Und ihr seid jetzt so ein bisschen auf neuen Wegen unterwegs. Und was ist denn etwas, was jetzt das Deutsche Milchkontor dazu bewogen hat, wirklich ein neues Geschäftsfeld aufzumachen und gerade in eine milchfreie Produktwelt auch zu gehen? Magst du uns da mal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie denn das ja herleitbar ist?
Ja, total gerne. Was generell unsere Überzeugung ist und auch dazu beigetragen hat, ist letztlich auch in unserer Vision verankert, dass wir für uns als Unternehmen gesagt haben, wir wollen den Menschen und den Konsumenten ein Leben lang begleiten. Und quasi eben, weil Ernährung Teil unser aller Leben ist, immer stattfinden. Und wir haben natürlich auch gesehen in den letzten Jahren, dass es eine Ernährungstransformation gibt, also dass das Thema pflanzliche Ernährung aufgrund von verschiedener Treiber immer mehr auch in das Bewusstsein und den Fokus der Konsumenten gekommen ist und eben auch unserer Kunden und Kundinnen. Und deshalb haben wir uns dann eben dazu entschieden, vor einigen Jahren tatsächlich schon, also ein Produkt fällt ja nicht, wenn man das gerne hätte, am nächsten Tag vom Himmel, also viel Arbeit erforderlich, dazu entschieden, eben in diesen Bereich einzusteigen. Und natürlich auch, am Ende sind wir ein Unternehmen und haben wirtschaftlichen Auftrag vor dem Hintergrund, dass es ein wachsender Markt ist. Also wir sehen, da kommen wir sicherlich später auch nochmal zu, den Beitrag im ökologischen Kontext, was so den Klima- und CO2-Fußabdruck angeht. Mhm. Aber ein Haupttreiber war eben auch zu sagen, das ist ein neues Geschäftsfeld, da entwickelt sich ein Markt, um eben aus ökonomischen Gründen dort einzusteigen.
Und ist diese Datenlage stark genug gewesen, als Treiber, um intern dann wirklich den Beschluss zu fassen, auf dieses Pferd zu setzen und zu sagen, ja, wir machen sowas wie Käsereibenersatz und Kakao auf Haferbasis und ähnliches? Mhm. Oder inwieweit musstet ihr ganz stark von intern sozusagen auch noch daran arbeiten, wirklich an die Zukunftsfähigkeit auch dieses neuen Geschäftsmodells zu glauben?
Zum damaligen Zeitpunkt, ich würde sagen, also es ist beides. Also die Datenlage hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Also das merkt man natürlich auch, wenn man mit Marktforschung und Ähnliches zusammenarbeitet. Das ist eine ganz andere Ausgangsbasis vor einigen Jahren gewesen, als die, die man aus dem Milchbereich erkennt. Das sind einfach sehr etablierte Segmente. Also deswegen, es gab Daten, aber es gehört, und das trifft ja auf alle Teilnehmer in dieser Branche oder in diesem Segment zu, auch Unternehmertum und eine gewisse Portion Mut dazu, weil man sich eben entscheiden muss, ja, wir machen das, wir investieren da Ressource rein, also Menschen, die da drauf arbeiten, aber eben auch im Zweifel in Anlagen, weil man daran glaubt, dass es wächst und wachsen wird. Also es ist sicherlich eben in vielen Dingen immer so, aber ja, es war ja auch eine Portion Mut und Überzeugung, dass wir daran glauben, dass sich das weiterentwickeln und weiter wachsen wird.
Kannst du sagen, wie viele Produkte ihr auf dem Markt habt, die pflanzenbasiert sind? Weil vier davon habt ihr mir zum Testen geschickt und ich sag mal eben an der Stelle, das ist keinerlei Werbeauftragverbindung, die jetzt hier mit einspielt, sondern es war eine Idee von mir gewesen, der ihr freundlicherweise entsprochen habt, dass ich gesagt habe, wenn wir über solche Produkte sprechen, schickt mir doch ein paar Proben rüber. Wir probieren die aus, haben wir in der Familie auch gemacht und uns haben die sehr gefallen. Also das kann ich so sagen. So, meine Tochter hat gerade den Kakao probiert.
Also der schmeckt halt super gut, also war super geil.
Und das ist jetzt auf welcher Basis?
Auf Basis von Hafer.
Hafermilch. Und mal eben die Frage, wie viel gibt es und wie sind die Zahlen dazu? Also wie sind die bisherigen Rückmeldungen von Konsumentinnenseite?
Ich muss ein bisschen aus der Hüfte die konkrete Zahl, also mache ich jetzt so Pi mal Daumen, würde ich sagen, so 15 Produkte mit dem Hinweis, dass man als Endverbraucher nicht alle sieht. Also wir sind eben ja ein recht großes Unternehmen und nicht nur in dem Endkonsumentengeschäft, im B2C-Geschäft aktiv, sondern auch im B2B-Geschäft.
Business to Business.
Es gibt ja sowas, ich sag mal, eine Tiefkühlpizza, die dann vielleicht mit vegan Käse eben oder Käsealternative belegt ist und das nimmt man dann eben so nicht wahr. Also da haben wir auch noch Artikel, deswegen so um die 15 Produkte, würde ich jetzt sagen, haben wir mittlerweile auf den Markt gebracht.
Und wie sind die Reaktionen von Marktseite her, dass ihr sagt, ey super, dass wir auf das Pferd gesetzt haben oder?
Insgesamt sind die Reaktionen, also es gibt ja mal zwei Ebenen. Das eine ist das qualitative Feedback, was man bekommt als Unternehmen, ne? Also wie ist die Wahrnehmung? Da haben wir auch noch die Ebene mit den Landwirten, das ist nochmal eine ganz spannende Komponente. Also wie sind da die Reaktionen? Und dann hast du eben den, ja, wie viel wird gekauft letztlich, wie viel wird nachgefragt. Insgesamt ist das Feedback qualitativ sehr positiv gewesen. Wir werden eben als, ja, es ist am Ende auch eine Innovation oder eine innovative Branche, also für unser Image als solches hat es sehr einen positiven Effekt. Unsere Landwirte können eben aus der Argumentation, die ich gerade eingangs gesagt hatte, warum wir dort eingestiegen sind, können das auch nachvollziehen. Und am Ende des Tages sind die Rohstoffe, die dafür eingesetzt werden, ja auch landwirtschaftlichen Ursprungs.
Ja,
das darf man ja nicht vergessen.
Hafer zum Beispiel.
Genau, also das ist natürlich irgendwo, es kommt vielleicht dann nicht von unseren Landwirten, sondern wir kaufen das ein. Aber am Ende ist es eben auch ein landwirtschaftliches Gut oder ein Rohstoff, der verwendet wird. Von der Marktseite her ist es sehr unterschiedlich. Also insgesamt hat sich der Markt für die pflanzlichen Produkte in den letzten Jahren extrem gut entwickelt, also zweistellige Wachstumsraten. Wir sehen im letzten Jahr eine Abschwächung des Wachstums, also insgesamt auf dem Markt. Womit sicherlich auch das ganze Thema Inflation, Verbraucher achten wieder stärker auf Preise. Es gibt andere Themen, die stärker im Vordergrund sind, also das damit zusammenhängt. Und das merken wir natürlich auch bei unseren Produkten. Also insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der Einführung. Und bei dem einen Produkt, das tut sich vielleicht ein bisschen schwerer als ein anderes Produkt. Und klar, wenn man neu auf den Markt kommt, sind dann zweistellige Wachstumsraten eigentlich schöner als nur einstellige, sag ich mal so. Also da bleibt auch spannend, wie sich das in Zukunft tatsächlich weiterentwickelt, dieses ganze Segment.
Bevor wir gleich aufs Ökologische aufgehen, du hast eine Tür aufgemacht zu einem Feld, Lisa, das war mir gar nicht so klar, aber finde ich jetzt sehr nachvollziehbar. Das DMK ist ja eigentlich der Ort, wohin die landwirtschaftlichen Höfe ihre Milch zur weiteren Produktion liefern.
Ja.
Und wenn ihr jetzt den Geschäftsbereich der Milch, der Kuhmilch unabhängig arbeitet, vorantreibt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch wahrgenommen werden könnte als ein potenzielles Spannungsfeld seitens der Milchproduzenten. Magst du dazu noch einen Satz sagen, inwieweit das ein relevantes Spannungsfeld ist oder ob sich daraufhin irgendwelche weiteren Aspekte ergeben? Oder nehmen die das wahr und sagen, das ist jetzt nicht so, ist so schlimm, sollen sie ruhig machen?
Also wir haben da sehr lange natürlich drauf rumgedacht und viele Gespräche geführt, weil es schon ein, also die Landwirte sind unsere Eigentümer, also unsere Arbeitgeber von Marlin und mir. Das zeichnet eben eine Genossenschaft aus. Von daher ist natürlich extrem wichtig, dass die auch hinter solchen Schritten stehen und sag mal für die Stimmung insgesamt in einem Unternehmen, dass das mit befürwortet wird. Von daher sind wir da sehr bewusst in einige Gespräche gegangen, haben das vorgestellt und auch begründet, um da alle mitzunehmen. Und das ist uns sehr gut gelungen. Also, aber wir haben uns, das war schon ein wichtiges Thema natürlich,
die Kommunikation,
was wir mit betrachtet haben.
Gemacht wird,
ja.
Ja, sehr gut. Dann gucken wir mal, wenn wir den Rahmen so ein bisschen vergrößern, dass wir so etwas haben wie Vorgaben oder Studien, die uns die Frage beantworten, in welchem Sektor müssen wir welche Veränderungen in den nächsten Jahren bestenfalls verwirklicht haben, damit wir eine gute Chance haben, noch die Erderwärmung in ein einigermaßen erträgliches Ausmaß auch zu reduzieren. Und das Net-Zero-Ziel bei 2045, manchmal wird von 2050 gesprochen, aber wir scheinen jetzt gerade in einer Zeit zu sein, in der die Jahreszahlen eher vorverlegt werden, was ich persönlich gut finde. Da wird davon gesprochen, dass wenn wir 2045 emissionsfrei sein wollen, das für die Milchwirtschaft eben bedeutet, dass der Viehbestand in Deutschland rund um 3/4 reduziert wird, was ja eine Wahnsinnszahl ist. Wenn ich mir vorstelle auch, ihr seid genossenschaftlich die Stelle, die ja eben von diesen Rohstoffen der Kuhmilch dann ja auch lebt, dass das eine Riesenveränderung wäre. Wenn wir diesen Rahmen mal aufspannen, wie positioniert ihr euch da im DMK und inwieweit ist das mir schon mal zugerufene Stichwort Net Zero Farming dabei ein ganz wichtiger Aspekt. Und da sehe ich Marlin schon ganz groß lächeln in meine Richtung. Da hören wir jetzt Marlin mal eben zu. Ja.
Genau, ich würde mal eben den Schritt eine Ebene höher sozusagen gehen und einmal auf die DMK-Nachhaltigkeitsstrategie eingehen, wo das, was wir jetzt eben besprochen haben, beziehungsweise ihr vegane Produkte natürlich auch reinpasst, weil es eine Umsetzungsinitiative ist, unsere Nachhaltigkeit und Klimaziele zu erreichen. Aber eben einmal eingeordnet, also ihr habt ja darüber gesprochen, dass DMK genossenschaftlich organisiert ist und in der Landwirtschaft ist Nachhaltigkeit ja schon ein uraltes Thema. Nachhaltigkeit an sich kommt ja auch aus der grünen Branche, also Forst und Landwirtschaft. Und wo das jetzt bei manchen Unternehmen heutzutage irgendwie relativ neu auf dem Zettel steht, ist es halt bei Landwirten und Landwirtinnen und eben auch bei DMK schon ziemlich lange im Unternehmen verankert. Hat natürlich jetzt aber in den letzten Jahren auch nochmal eine andere Zielvorgaben bekommen, weil genau wie du gesagt hast, wollen wir ja oder müssen wir ja politisch vorgegeben bis 2045 klimaneutral sein in Deutschland. So, und da ist natürlich die berechtigte Frage, was haben Kühe da für eine Rolle in dem System? Müssen wir jetzt alles auf vegane Produkte umstellen, weil die Klimabilanz da eine andere ist, also eine deutlich niedrigere? Oder werden auch Kühe perspektivisch eine Rolle spielen in unserer Kulturlandschaft sozusagen? So, und da setzen wir uns bei DMK eben schon lange mit auseinander und haben dieses Projekt, das da heißt Net Zero Farming, ins Leben gerufen, weil wir daran glauben, erstens glauben wir daran, dass Kuhmilch perspektivisch auch eine große Rolle weiterhin spielen wird, einfach für eine ausgewogene Ernährung der Menschen, weil wir wissen, dass Kühe in ihrer biologischen Funktion eine wichtige Rolle in den Ökosystemen haben. Damit beziehe ich mich jetzt vor allen Dingen auf die Umwandlung von Gras in menschliche Proteine. Und weil wir diesen Weg, die Ziele zu erreichen, wir haben als DMK enge Klimaziele uns auch selber gesteckt, den wollen wir halt mit unseren Landwirten und Landwirtinnen zusammengehen. So, und da ist natürlich die Frage, wie können wir das erreichen? Wie können wir den Fußabdruck in der Milchproduktion senken? Da gibt es allerhand wissenschaftliche Studien zu. Und die Frage ist jetzt eben, und deswegen gibt es dieses Projekt Net Zero Farming, wie können wir die Wissenschaft in die Praxis übertragen, wie können wir da Ergebnisse auf über 4000 Betriebe übertragen, die eben das DMK beliefern.
Und seit wann gibt es dieses Projekt Net Zero Farming bei euch, so ungefähr?
Das Projekt wurde vor 2 Jahren ins Leben gerufen, also 2022. Mhm. Wir arbeiten da zusammen mit Landwirten, die für uns so Klimamaßnahmen, nennen wir das, ausprobieren und auf ihren Höfen einsetzen. Die haben jetzt auch schon in diesen 2 Jahren den Fußabdruck um ungefähr 10% gesenkt auf ihrem jeweiligen Betrieb. Wir arbeiten dann aber auch zusammen mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, mit Kunden und mit anderen Unternehmen, die die Landwirte beliefern. Also wir versuchen sozusagen, oder ja, wir haben die Lieferkette, die es in der Milchwirtschaft gibt, in diesem Projekt abgedeckt. Mm,
genau. Und ich habe mal ChatGPT gefragt nach diesem Stichwort Net Zero Farming und habe so ein Stück die Wurzeln. Das muss man ja immer doppelt checken, auch bei ChatGPT, ne? Weil das Halluzinieren da durchaus ja auch mit einem Faktor ist, den man manchmal mitbekommt. Aber das könnt ihr mir dann vielleicht auch gegebenenfalls gerade rücken, dass gerade englische Studien, also ich habe mittlerweile 3 englische Unis, unter anderem meine alte, das University College of London, gefunden, die da sehr stark auch unterwegs waren, eben auch so diese Zusammenarbeit von Landwirtschaft einerseits und akademischen Studien andererseits auch gut zu verbinden und umzusetzen. Und eine Fußnote gerne auch mal mit rein, gerade wenn es um das Einsparen von Methan geht, als die Ausstöße der vielen Kühe, hat das ja unter anderem deswegen den ganz großen Charme, weil die Methangase ein Vielfaches höhere Schädlichkeit aufweist als das CO2, was wir ja viel so besingen, ich glaube bis um das 24-fache, dass wenn wir es einsparen könnten, einen sehr großen, schnellen, relativ kühlenden Effekt auch auf die Erdatmosphäre hätte. Und kannst du uns ein bisschen griffig machen, was passiert dort in diesem Projekt und mit was für Ergebnissen oder was für Verbesserungen kann man rechnen innerhalb dieser Projektwelt?
Ja, genau. Wie du gesagt hast, Methan hat eine höhere Schädlichkeit in der Atmosphäre. Neuere Studien haben das auch ein bisschen relativiert. Ist immer noch, ich glaube, das war ein 18-faches höher als CO2, aber sei es drum, ein Vielfaches höher. Soweit ich weiß, verbleibt Methan dafür deutlich kürzer in der Atmosphäre.
Genau, zerfällt viel schneller.
Genau, dass wir runter müssen und wollen von den Emissionen. Und es geht ja in der Landwirtschaft vor allen Dingen um Methan, um Lachgas und dann eben ein Stück weit auch um CO2. Und ich will vielleicht noch vorwegschieben, dass die Landwirtschaft als Branche und als Sektor ja die einzige Branche ist, die überhaupt ihre Klimaziele erreicht hat in den letzten Jahren. Vorletztes Jahr, glaube ich, war das, also auch 2022, weil eben schon deutlich eingespart wurde. Nichtsdestotrotz reicht das nicht. Und in diesem Projekt setzen wir an verschiedenen Ansatzpunkten an. Mhm. Und das ist zum einen sozusagen Emissionen erstmal zu reduzieren. Also eine Kuh, da sind wir uns ja auch gewiss. Solange wir Kühe halten, werden wir auch Methan ausstoßen, weil einfach eine Kuh in ihrem biologischen Prozess Methan produziert. Und da versuchen wir aber durch verschiedene Anpassungen, zum Beispiel in der Futterration, das so zu steuern, dass der Methanausstoß pro Kuh gesenkt wird. Das klingt jetzt relativ technisch. Das geht aber, das kann man sich so ein bisschen wie mit einem Leistungssportler vorstellen. Der hat ja auch eine angepasste Ernährung, damit er eben meinetwegen Marathon laufen kann oder so. Mhm. Und so kann man das bei Kühen auch machen. Und das ist sozusagen die Säule der Reduktion. Dann gibt es eine Säule der CO2-Bindung. Also wir können durch ackerbauliche Maßnahmen CO2 im Boden binden und damit auch aktiv aus der Atmosphäre entnehmen.
Kannst du das eben erläutern? Meinst du damit dieses, ich weiß nicht, wie der Fachausdruck heißt, alle 4-5 Stunden die Kühe auf ein anderes Stück Weidefeld setzen? Oder?
Ja, das kann ich auf jeden Fall erläutern. Einige Leute kennen das Stichwort Humusaufbau. Man kann also dadurch, dass man den Boden anders bewirtschaftet, als viele es in der Vergangenheit gemacht haben, kann man zum Beispiel Humus aufbauen und durch den Humusaufbau bindet sich dann CO2 oder CO2-Äquivalente im Boden. Mhm. Und wenn man das halt macht, dann hat man sozusagen ja einen Gegenspieler zu dem, was die Kuh auch weiterhin ausstößen wird an Methan. Mhm.
Und dieser Humusaufbau, der wird dadurch gestärkt, dass eben die Kühe rechtzeitig wieder das Feld verlassen und woanders hingehen? Oder ist das noch eine andere Sache? Weil ich dieses gute Beispiel noch so erinnere, als wir uns gesehen hatten, ne? Wo ich noch gesagt habe, nee, das ist schlecht für die Weide und die Weide brauchen wir für das anderes. Und du sagtest, nee, da gibt's aber tolle Studien. Und ein paar Wochen später sah ich in einer Fernsehdokumentation genau das, dass eine junge Landwirtschaftsfamilie genau das getan hat, was allerdings sehr Personalzeit Zeit kostenintensiv ist, wirklich dafür zu sorgen, dass die Kühe, die draußen sind, Klammer auf, das ist ja eh nur ein ganz geringer Prozentsatz der Kühe, die wir haben in Deutschland, alle 4-5 Stunden einen anderen Teil der Weide beackern im Sinne von anknabbern und auf die Art und Weise das Wachstum der Gräser so weit forcieren, dass dann umso mehr CO2 in dem angespornten Wachstum dann auch gespeichert wird.
Genau.
Und da weiß ich jetzt nicht, ob das die Form ist, Humus aufzubauen oder ob es da vielleicht noch versteckt so einen anderen Hidden Champion gibt, von dem ich noch nichts weiß.
Ja, also das ist relativ komplex und da gibt es relativ viele verschiedene Möglichkeiten, Humus aufzubauen und auch den Ackerbau anzupassen. Es gibt zum Beispiel auch Pflanzen, also das, was du meinst, das heißt im landwirtschaftlichen Fachjargon so eine Umtriebsweide.
Ah, Umtriebsweide.
Und wie du gesagt hast, ja, das ist Ressourcen, also da braucht man viele Menschen für. Und was ja sozusagen der Punkt ist, der jetzt einfach für eine Umgewöhnung sorgt, ist ja, dass wir die ganzen letzten Jahre und Jahrzehnte auch politisch getrieben und aus der Historie, aus der wir kommen, unsere landwirtschaftliche Produktion auf Masse optimiert haben und jetzt anfangen umzudenken und versuchen eben auch andere, Bewirtschaftungsmethoden reinzubringen. Mhm. Und ich will noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ich kenne die Zahlen nicht, aber es ist nicht nur ein ganz geringer Teil der Kühe, die auf der Weide sind, sondern das sind einige in Deutschland, gerade in Niedersachsen. Da gibt es einfach diese klassischen Weideregionen, wo viele, viele Betriebe ihre Kühe auf die Weide bringen, meines Wissens nach. Genau, und dadurch eben dieses, was ich vorhin gesagt habe, Grasland erhalten. Und Grasland wiederum hat eine sehr bedeutende Rolle im Ökosystem, weil es eben in der Biodiversität positiv bewertet ist. Man darf ja auch gar nicht Grasland umpflügen zum Beispiel. Das muss man erhalten, weil wenn man es umpflügt, wird CO2 freigesetzt.
Ich fand auch interessant, als du vorhin gesagt hast, so wie ist es mit den Prozentzahlen der Kühe, die auf der Weide sind.
Ja.
Als ich in Folge 67 mit Lasse von Aken gesprochen habe, ein Campaigner bei Greenpeace, von dem hatte ich die Rückmeldung bekommen, dass immer weniger Kühe auf der Weide sind und in den letzten 10 Jahren der Anteil von Kühen mit Weidegang um rund 25% gesunken ist. Also da gibt's wahrscheinlich auch unterschiedliche Zahlen, wie häufig, ähnlich wie bei dem, dann merke ich selber, und das mag ich einfach auch transparent machen, das sind so Situationen, wo ich heute anders drüber nachdenke, wenn ich zum Beispiel Marleen dich sagen hören, dass ihr davon überzeugt seid, dass Milch zu einer ausgewogenen Ernährung gehört. Also das ist durchaus etwas, wo ich dann sagen würde, never ever, habe ich aber vor 10 Jahren auch anders drüber nachgedacht und bin auch anders sozialisiert gewesen. So, das steht jetzt aber heute jetzt nicht im Mittelpunkt, sondern eher eben zu schauen, was unterstützt das DMK dazu, jetzt wirklich eben neues Geschäftsfeld aufzubauen und eben auch milchfreie Produkte mit reinzubringen. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, von dem entweder Lisa du sagst oder Marleen du, was noch hilfreich und wichtig wäre, hier zu benennen in dem Kontext?
Ja, ich glaube, es ist wichtig zu benennen, dass das alles ein Entwicklungsprozess ist und dass da ja auch so mega viel geforscht wird in dem Feld. Zum einen in der Ernährungsschiene, zum anderen aber auch in der Produktionsschiene. Und das, was wir heute wissen, wird in 10 Jahren
auch schon wieder veraltet sein.
Ja, genau, veraltet sein und das auch gut. Ich finde es total gut und ich finde einfach auch immer mega wichtig dazu zu sagen, dass also so diese verhärteten Fronten zwischen Veganern und Nicht-Veganern, das finde ich nützt überhaupt nichts, weil jeder kann ja Gott sei Dank in Deutschland essen und konsumieren, was er will. Aber ich finde den Dialog einfach immer wichtig, weil ich lerne mega viel davon, wenn ich mit Leuten spreche, die weniger, ach, ist egal, was sie für eine Einstellung haben, ne? Aber im Gespräch lernt man einfach super viel voneinander.
Das setzt etwas voraus, nämlich, dass man eine gewisse Offenheit durchaus auch hat dafür, was das Gegenüber dazu bringt, eine andere Meinung oder andere Perspektive auch mit reinzunehmen. Und das fand ich von Anfang an auch in unser beider Kontakt, Marleen, total angenehm. Und das setzt sich fort, Lisa, auch im Gespräch mit dir, dass man eben beides machen kann, deutlich machen kann, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann und trotzdem sich gemeinsam wie in diesem Fall darüber freuen kann, dass das DMK einen neuen Geschäftsbereich jetzt aufbaut, eben mit milchfreien Produkten auch dabei. Und ich habe vorhin schon qualitativ gesagt, wir finden sie schmackhaft und das, was schmelzen soll, schmilzt auch und ist wunderbar handhabbar. Es ist natürlich nicht nicht so verpackt oder von den Ursprüngen her so biologisch, wie wenn ich jetzt in einen Bioladen vegane Dinge mir kaufen würde. Mhm. Ich muss aber auch fairerweise sagen, dass wir im Bio-Segment an Ersatzprodukten bisher nicht so zufrieden waren, was das Geschmackserlebnis anging, wie bei den konventionellen Unternehmen, wie zum Beispiel dem DMK. Also auch, um da so eine gewisse Differenzierung auch so reinzubringen. Mhm. Dann gucken wir doch mal eben, neben dieser Wertschätzung dieses Diskurses, also im Gespräch bleiben zu können, auch wenn teilweise die Perspektiven unterschiedlich sind. Und vielleicht, Lisa, fangen wir mal bei dir an. Ihr kennt das vielleicht, wenn die Fee vorbeikommt und sagt, liebe Lisa, für euer Geschäftsbereich, für die Produktpalette oder insgesamt gesellschaftlich, wenn du einen Wunsch frei hättest für, na sagen wir mal, bis zum Ende des Jahres, das Jahr ist noch relativ jung, 2024, was wäre ein Wunsch, den du gerne der Fee mitgeben würdest?
Ja, da muss man nachdenken.
Da gehen die Augen so nach oben und man überlegt so, ja.
Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir in Deutschland generell uns wertschätzender und bewusster mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Hm. Ich finde, das ist etwas, also sei es in Preisdiskussionen, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht in der EU, die das als wirklich als echten Teil ihres Lebens, wo ja auch viel drin steckt, sage ich mal, an Emotionen, an Gemeinsamkeit. Und das, finde ich, kommt uns dann oft abhanden. Mhm. Und eben auch die Bereitschaft, ja, auch für gute Produkte eben auch einen gewissen Betrag zu bezahlen. Mhm. Da sind wir eben auf einem anderen Niveau. Und das würde ich mir insgesamt wünschen, unabhängig, wie die Ernährungsform ist. Mhm. Ob es jetzt tierisch oder pflanzlich ist, das fände ich schön.
Sehr schön. Hat die Fee eingeloggt.
Sechs.
Genau, dann geht der Staffelstab weiter und der Wunschkelch an Marlene. Was wäre etwas, was du dir wünschen würdest für die nächsten Monate?
Ich wünsche mir, dass die Entwicklung der veganen Produkte bei DMK so weitergeht und dass zukünftig noch viel mehr vegane Mehlrahmenprodukte in den Supermarktregalen finden und dass ich da ja die dann auch entsprechend konsumieren kann.
Gehen die Daumen hoch.
Überall genau. In den Regalen zu finden ist und ich manchmal da noch auf meine Kontakte zurückgreifen.
Da mag ich gerne total mit einschwingen und mal eben transparent machen, als Marlene das sich gewünscht hat. Da gingen auch bei Lisa die Lichter an und die Daumen hoch. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wollte ich euch noch fragen und bin drüber weggekommen. Die schönen Produkte, die ihr mir zum Testen gegeben habt, die habe ich bisher noch kein einziges Mal irgendwo in Regalen gefunden. Wo muss ich denn da hingehen, damit ich die auch ganz normal kaufen kann?
An sich in alle gängige Supermärkte, zum Teil auch in Discounter. Mhm. Je nach Händler muss man ja sagen, werden die Produkte unterschiedlich platziert. Also da muss man bei dem einen oder anderen vielleicht nochmal um die Ecke gucken, weil es dann ein veganes Regal gibt, je nachdem, ob man da eben unterwegs ist oder nicht. Aber na, ich will jetzt keinen Deep Dive in Handelsstrukturen machen, aber es ist eben ja, das unterschiedlich, wo Produkte dann tatsächlich gelistet sind und verfügbar sind. Aber als solche sind sie auf dem Markt, deswegen habe ich sie dir auch geschickt. Aber es ist eben manchmal so, dass vielleicht in der einen Region oder in dem einen Gebiet dann keine Listung vorliegt oder keine Distribution. Mhm. Was dann aufgrund
so,
von Gesprächen ist.
Ja, und so ganz profan, wie das bei vielen anderen Produkten auch ist, als Alternative online bestellen zu können, selbst frische Produkte, ist das ein Vertriebsweg, der auch gangbar ist bei euch? Könnte ich online bestellen bei
euch? Den haben wir selber nicht. Also das muss man, das hat ganz klar, sage ich mal, oder sehr eindeutige Antwort, wir haben selber keinen E-Commerce. Mhm. Also wenn, es kann natürlich sein, dass einer der bekannten Lieferdienste das Produkt hat im Sortiment, aber wir selber haben keinen Online-Shop, wo man das kaufen kann. Mhm. Leider kann ich das nicht als Alternative anbieten. Okay.
Dann bleibt vielleicht zu hoffen, dass im Zuge der weiteren Wachstumsraten auch die Sichtbarkeit und Verfügbarkeit in den gängigen Discountern es möglich macht, dass Marlene nicht andauernd ihre internen guten Connections spielen lassen muss, um an die Produkte zu kommen und wir auch vielleicht das eine oder andere Mal die Möglichkeit haben, den Paprikaaufstrich oder den Kakao, den fand meine Tochter total gut. Ich habe mal abgewogen, wie viel 37 Gramm Zucker sind. Also es ist schon relativ süß so, aber sehr schmackhaft. Also Hafermilchkakao war wirklich der Renner so bei der Verkostung, die wir hier hatten. Ich mag ganz herzlich Dankeschön sagen an euch beide, weil ihr uns auf die Art und Weise so ein bisschen die Tür aufgemacht habt. Das sind dann ja so ausgeleuchtete Ecken in einem Unternehmen, die man sonst als Konsument gar nicht so mitkriegt. Und in diesen Gesprächen auch mit den Zusammenhängen zur Nachhaltigkeit ist das etwas, was gleichwohl informativ und vielleicht auch inspirierend ist und auch ein bisschen weiter genau diese Bewegung unterstützt, für die wir ja aus zwei unterschiedlichen Richtungen, aber trotzdem gemeinsam auch ein Stück einstehen und uns stark machen. Ganz herzlichen Dank, liebe Lisa, und ganz herzlichen Dank, liebe Marlene.
Danke dir. Gut, sehr gerne.
Super. Danke dir. Ja.
Sehr schön. Tschüss. Tschüss.
Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.